danke Ihnen für die wunderbare Einführung, obwohl das immer scheußlich ist. Nicht je größer und wunderbarer die Einführung, desto kleiner wird man in dem, was man vorträgt, weil der Anspruch wächst und wächst. Aber ich nehme an, das hattest du nicht vor. Ich freue mich besonders natürlich hier in Marburg zu sein, weil für uns, die wir zur 57er Generation, nicht zur 68er, also ich gehöre zur 58er Generation, das ist die Anti-Atom-Bewegung, lange vor der Studentenbewegung, aber für uns war Marburg immer absolut der Gral des Linksseins. Wir hatten alle möglichen Verbindungen zu Marburg und das Argument wurde auch teilweise in Marburg gemacht, sodass ich sehr gerne nach Marburg ging. Das letzte Mal, wo es richtig groß und schön war, war, als wir die kritische Psychologie gegründet haben. Das war auch hier in den größeren Räumen. Ich glaube, das war sogar im Audimax. Und ganz Marburg war unterwegs und kam dahin. Das ist seither nicht so groß, wie es heute ist, habe ich das inzwischen nicht erlebt. Es ging in kleine Seminarräume zurück. So freue ich mich, dass auch in Marburg offensichtlich linkes Denken wieder angekommen ist und sich durch euch verbreitet. Ich danke Ihnen besonders für diese Einladung, weil wir haben einen noch laufenden Streit um die Frage, die Sie als meine Frage bezeichnet hat, nämlich wie ist das mit dem Marxismus und dem Feminismus? Hat es irgendeine nützliche Verbindung oder könnte es sie haben oder ist es nicht besser, Feminismus ganz ohne Marxismus zu machen oder wie denn? Dann, wir wollten das immer mal öffentlich austragen und vielleicht können wir das heute machen, dazwischen. Ich treffe hier ganz viele Expertinnen in Genderfrage und weiß also nicht, wie viel Marxismus eigentlich überhaupt präsent ist oder ob wir das einfach bloß als irgendwie Wort dazwischen haben. Also versuche ich in die Diskussion zu kommen, indem ich zwischendurch immer die Gelenke zum Marx oder zum Marxismus explizit ansage. Ich könnte das alles auch ohne Marx sagen, aber ich mache das explizit, damit klar ist, wo wir uns vielleicht streiten können und um das zu zeigen, nicht zu verdecken, um also eine feministische Perspektive mit marxistischer Grundlegung deutlich zu machen. Dazu habe ich als Motto für euch gedacht, ich habe gerade für das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus den Artikel Köchin fertig, der kommt im laufenden Band. Da bin ich auf Brecht wieder mal auf eine andere Weise gestoßen und das kommt jetzt als Motto. Brecht hat den Lenin zugeschriebenen Satz, die Köchin solle den Staat regieren, gesagt, er hatte so zugleich eine Veränderung des Staates wie der Köchin im Auge. Aber man kann auch daraus die Lehre ziehen, dass es vorteilhaft ist, den Staat als eine Küche, die Küche aber als einen Staat einzurichten. Jetzt Vorbemerkung zu der Gesamtthematik, weil ich mir ja irgendwie vorstellen muss, wer ihr seid und wie ihr euch bewegt. Das Generalthema, unter dem diese Vorlesung stehen, Feminismus, Sozialismus, Utopie, verlangt ja ebenso wie mein Vorschlag, mich auf Frauenbewegung und ihr Verschwinden und damit auf die Erbschaft zu konzentrieren, einige begriffliche Vorklärungen, damit wir überhaupt miteinander sprechen können und nicht jeder über was anderes spricht, weil alle genannten Begriffe sind heftig umstritten und mit starken gegenteiligen Gefühlen besetzt vor allem. Die sollten auf den Tisch. Ich beginne mal mit Feminismus. Das ist, glaube ich, Konsens unter uns, dass es in den Jahrzehnten nach dem Niedergang der Frauenbewegung, die wir die zweite nennen, also in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gelungen ist, dieses Wort zugleich zu einem Bündel von Langeweile, wie ebenso Ekel und dennoch Hoffnung zu schnüren. Unbearbeitete Gefühle blockieren Erkenntnis und politisches Handeln. Was kann heute Feminismus meinen? So gefragt beginne ich zunächst mit einer Formulierung, die ich vor 17 Jahren versucht habe. Und zwar so: Unter feministisch verstehe ich die Einnahme eines komplizierten, besonderen Standpunktes mit gleichwohl menschheitlich allgemeiner Perspektive. Vom feministischen Standpunkt wird die Ineinsetzung des allgemein Menschlichen mit dem Männlichen ebenso in Frage gestellt wie ihr Pendant, die Besonderung des Weiblichen als natürlich. Gleichwohl wird aus dieser zugeschriebenen Besonderung heraus selbstbewusst eine Perspektive entworfen, die beide Geschlechter einschließt. Sie kann nur vom Besonderten her formuliert werden, eben weil das falsche Allgemeine zurückgewiesen und durch wirklich Allgemeines, welches sich jetzt erst herausbildet, ersetzt werden muss. In dieser Weise ist Feminismus zugleich politische Utopie und hat seinen Ort jenseitig, wie er auch im Diesseits seine Schritte setzt. Das ist ein bisschen umständlich formuliert, wie man gleich gemerkt hat, gehört glatter. Doch finde ich es nach wie vor gültig. Man kann erkennen, dass diese Formulierung aus Hegels Herr-Knecht-Dialektik gelernt hat, der vom Standpunkt der Unteren sich das, was allen gemeinsam kann, herausbilden lässt. Das ist vielfach benutzt, zum Beispiel bei Brecht, auch wieder in Puntila und der Knecht Matti, aber überhaupt in der schönen Literatur und in der Philosophie insgesamt. Dieses ist jetzt übergeschrieben auf den Feminismus, der Herr-Knecht-Dialektik. Jetzt dazu was ganz Neues, was ich ebenso gültig finde. Rosemary Hennessy aus Texas, eine bekannte Feministin, die zuletzt über weibliches Begehren im Spätkapitalismus schrieb, hat 2009 auf die Frage, wie könnte heute ein neues linkes feministisches Projekt aussehen, folgendermaßen formuliert: Feminismus ist eine in Generationen des Kampfes verfeinerte Praxis zur Beseitigung eines Geschlechtermodells, welches in ökonomische, politische und kulturelle Benachteiligungen eingelassen ist. Sie sind die Ursache dafür, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung ein Leben voller unbefriedigter Bedürfnisse, Demütigungen und Missachtung führen müssen. Als kritisches Wissen ist der Feminismus von entscheidender Bedeutung für eine Politik, die darauf abzielt, den heutigen allgegenwärtigen Mangel in die Möglichkeiten dessen zu überführen, was sein kann. Mehr denn je sollte dies ein zentrales Merkmal jeder linkssozialistischen politischen Partei sein, deren Ziel die Abschaffung der wachsenden neoliberalen Ungerechtigkeiten ist. So erstmal die Standorte zum Feminismus, Sozialismus und Utopie. Diese beiden Begriffe, die selbst wieder schon miteinander im Streit liegen, sind ebenfalls zu Unworten geworden. Sozialismus mit den Schlagworten Freiheit, Gleichheit und gemeinsame Gestaltung von Gesellschaft scheint mit der Selbstaufgabe der staatssozialistischen Länder erledigt. Wenige sprechen noch ganz ernsthaft davon, obwohl die jetzige Weltwirtschaftskrise in allen Dimensionen dem Marxischen Denken und Begreifen Recht gibt und damit auch eine sozialistische Alternative wieder auf die Tagesordnung setzt. Das wäre dann Sozialismus als Utopie. Aber zugleich werden sich einige vielleicht noch erinnern, dass es gerade Marx war, der Utopie als der Hoffnung auf einen jenseitigen Ort der Wünsche äußerst kritisch gegenüberstand. Er wollte die Wünsche aus dem flüchtigen Reich der Träume holen und sie diesseitig verankern. So sollte utopisches Denken durch wissenschaftliche Analyse von wirklicher Entwicklung ersetzt werden. Sozialismus also als Wendung von der Utopie zur Wissenschaft wollte Doppeltes: die Rückbindung der flüchtenden Wünsche in bestimmte Kritik und die Herausarbeitung des menschlich Möglichen aus ihrem tatsächlichen Dasein, aus Geschichte selbst. Die Elemente einer neuen Gesellschaft, heißt es bei Marx, in der alten entdecken, die Herausbildung befreiter Gesellschaft aus widersprüchlichen Verhältnissen erkennen und das so Erkannte unterstützen. Dazu brauchte er die Wendung zur Wissenschaft. Politische Strategie, so seine Idee, benötigt vorweg Kritik und Analyse. Es müssen die Flügel der Wünsche an tatsächliches menschliches Handeln gebunden werden. Das schließt die Kritik der Wünsche selbst ein, als Kritik an Verhältnissen, in denen selbst die Träume noch die Spuren von Herrschaft und Unterwerfung behalten. Ich habe das mal untersucht in einer Analyse von Tagträumen. Du hast nicht gesagt, wann die Erinnerungsbücher waren. Das ist im ersten drin. Das ist eine unglaubliche Geschichte über die Weise, wie in den Tagträumen von Frauen in diesem Fall Herrschaftsspuren, ja geradezu Herrschaftsermächtigung enthalten ist. Kritik trifft so also auch die Einzelnen in ihrer Einbindung ans Gewohnte. Aus den Himmeln der Schwerelosigkeit müssen die Wünsche herunterfallen und angestrengt an den nötigen Umbau gehen. Die Konzentration richtet sich weg von der allzu konkreten Ausmalung der Ziele auf die Unterstützung des Wegs und auf die Sammlung der Bausteine für eine neue Anordnung. Nur Umrisse oder vielmehr einige Bestimmungen sind genannt, Herrschaftsfreiheit, Entfaltung aller menschlichen Wesenskräfte als Möglichkeit für jeden, kollektive Selbstbestimmung und der große Ratschlag. Das ist jetzt alles aus Marx. Es ist jetzt hier nicht der Ort, über das Schicksal solcher Überlegungen im Staatssozialismus zu sprechen. Da liest man am besten Bloch dazu. Die Systeme gingen nicht nur an Problemen der Ökonomie zugrunde, sondern auch am Mangel an Demokratie. So stockte die Initiative, und ein weiteres sichtbares Zeichen des Untergangs waren der Verfall der Städte, die Probleme der Ökologie in großem Umfang. Diese Kritik wird von vielen geteilt. Von feministischer Seite jedoch fragen wir, ob all diese Probleme des Staatssozialismus nicht notwendiges Korrelat patriarchaler Strukturen sind und daher in ihrer ständigen Reproduktion nur aufzuhalten durch Frauenbefreiung. Dieses Wort Frauenbefreiung ist ebenfalls ein Tabuwort, welches wir eigentlich nicht benutzen können. Das geht aber fast mit allen Worten aus dem Frauen- und feministischen Kontext, so wie Sie alle wahrscheinlich schon gemerkt haben, und ebenso mit dem im sozialistischen Kontext. Das heißt, die Sprache, in der wir uns verständigen, müssen wir eigentlich erst wieder neu erfinden. Aber in dem staatssozialistischen Kontext nimmt die allgemeine Bevormundung ihren Anfang und ihre Rechtfertigung aus der Vormundschaft über Frauen. Sie ist ein notwendiges Bestandteil von Gesellschaften, deren zentrale Regelungsprinzipien der immer ökonomischeren Produktion von Lebensmitteln entstammen, nicht der Vermenschlichung des Lebens, für die solche Ökonomisierung ein Mittel wäre und nicht Selbstzweck. Diese Verkehrung lässt Schutthalden und Schäden an menschlicher und außermenschlicher Natur überall hinter sich, für die dann Reparaturkolonnen gewonnen werden müssen. Solche, ich nenne das jetzt mal umfassende Ökologie, braucht, selbst wenn sie nur sehr unzureichend funktioniert, immer einen bevormundenden Staat, der Erde und Welt für kommende Generationen zu bewahren suchen muss. Und sie braucht die Vormundschaft über Frauen, dass sie sich der menschlichen Natur ohne Tausch- und Gewinngedanken, ohne Lohnvorteil, eben selbstlos, aus Liebe oder ehrenamtlich annehmen. Aber die Weltwirtschaftskrise zeigt uns, dringlicher als zuvor werden Fragen der Kapitalismuskritik in doppelter Anordnung, also Fragen danach, was am meisten drückt, was die Einzelnen am meisten trifft, wo sie sich empören, was in Katastrophe und Untergang treibt, und umgekehrt, wo Elemente und Herausbildungen neuer menschlicher, ökologischer Gesellschaft auffindbar sind. Bewegungskraft dafür wäre allerdings nach wie vor die Zukunftsfantasie von einer Welt, in der zu leben nicht nur möglich, sondern sogar gut wäre. Ohne die Hoffnung auf die Veränderbarkeit der Welt und den Versuch, sich selbst in solcher Bewegung zu verorten, lässt sich schwer leben, höchstens überleben. Die ständige Gegenwart als Leben ohne Zukunftserwartung drängt in atemlose Apathie, dass Menschen sich ihrer Geschichte ins Zukünftige vergewissern müssen, um menschlich zu leben, scheint selbst eine Gewissheit zu sein. Das ist sozusagen der zentrale Credo-Satz in der Erinnerungsarbeit. Soweit zur Notwendigkeit von Utopie. Rosa Luxemburg nennt es die Notwendigkeit eines Fernzieles für die Verfolgung von Nahzielen in der Politik. Jetzt komme ich zu diesem Thema Frauenbewegung und ihr Erbe. Wenn wir feministische literarische Utopien studieren, die übrigens auch in den 70er, 80er Jahren verebbt sind, aber in diesen älteren, stehen eigensinnig im Vordergrund Träume von befreiter Reproduktion. Kinder wachsen an Bäumen, Muttersein ist eine kollektive Fürsorge ohne biologisches Band, Herrschaftsfreiheit ist garantiert durch die Abwesenheit der Herren der Zerstörung, Frauenkulturen leben in sinnlichem Überfluss, nur Grenzzäune und Mauern sind noch Zeugen einer anderen Welt, Beweise, dass Befreiung allgemein menschlich nicht möglich war. Und die Frauenbewegung? Sie ging in den 70er Jahren durch fast alle kapitalistischen Länder, zum Teil auch durch Entwicklungsländer, mit den bekannten Forderungen, die ich jetzt voraussetze, wie Gleichstellung, aber vor allen Dingen gegen Gewalt und für einen kulturellen Umsturz in Sprache, Werten, Gewohnheiten, auf der Suche nach einer Gesellschaft, in der Frauen aufrecht leben könnten. Man muss das doch immer erst alles sagen, weil sich sonst tradiert, dass die Frauenbewegung überhaupt nur für Gleichstellung war und für sonst nichts. Das war eher ein geringeres der Ziele. Die anderen waren viel mächtiger gerichtet auf eine andere Gesellschaft. Ich spare die vielen Phasen jetzt des Niedergangs, des Versickerns, des Verlöschens der Bewegung, obwohl ich gern darüber streite, ob nicht alles Schwarzes, Bank- und regierungsgestützte Karriere mit der Marke Männerhass einen guten Teil sowohl am Erstarken wie am Niedergang der Bewegung hatte. Auch hier lässt sich aus der Geschichte Dialektik lernen. Marx hatte vorgeschlagen in der deutschen Ideologie, dass Menschen in der Produktion ihres Lebens bestimmte Verhältnisse eingehen. Sie produzieren ihr eigenes Leben und die Mittel dazu und Fremdes, indem sie Kinder in die Welt setzen. Daher, schreibt er weiter, ist es notwendig, diese beiden Produktionen in der historischen Entwicklung als Produktionsverhältnisse im Zusammenhang zu studieren. Diese beiden. Was er in der Folge nicht tut. Wir aber wollen das als Leitlinie nehmen und also anwenden. Das kann ich natürlich jetzt nicht ausführlich machen, aber das kann man in den verschiedenen Texten nachlesen. Grundlegend für das Ende der Frauenbewegung, also grundlegend, nicht nur Alice Schwarzer, sondern fundamental war das Ende des Fordismus, das schon in den 1970er Jahren, also als die Frauenbewegung aufstieg, begann. Aber erst gegen Ende der 80er allgemeiner die Strukturen bestimmte. Fordismus als Produktionsweise war jene Zeit, in der Massenkonsum als größere Quelle von Profit sich durchsetzte und Massenproduktion eingeführt am Fließband zweierlei benötigte, den entsprechenden Menschentyp, der bereit und fähig war, den ganzen Tag seine Arbeitskraft wie eine Maschine zu verausgaben, kann man in diesem Chaplin-Film Modern Times noch sehen, und dafür aber auch am wachsenden industriellen Reichtum in bescheidenem Umfang beteiligt wurde. Kurz, der männliche Lohnarbeiter musste so viel bekommen, dass er sich eine Familie und eine eigene Hausfrau leisten konnte, die für sein Wohlergehen und die Pflege und Erziehung der Kinder sorgte, während er Ernährer wurde. Bis diese Produktionsweise sich durchsetzte, musste ein ganzes System von Gewohnheiten, Moral und Lebensweise geändert werden. Die Kleinfamilie im Wohlfahrtsstaat, das war genau der Fortschritt für die männlichen Arbeiter und das Gefängnis, gegen das die zweite Frauenbewegung antrat. Weg mit der Familie, mit dem männlichen Ernährer forderten die einen und weg mit der Marginalisierung von Frauen und Hausarbeit die anderen. Und beide kämpften gegen Gewalt gegen Frauen und gegen Krieg und für die Sichtbarmachung von Frauen. Das ist ungefähr das Bündel. Das Ende des Fordismus und der dazugehörenden Lebens- und Denkweise zeigte sich auf vielen Ebenen, die einander überlagerten, sodass eine eindeutige Linie auszumachen etwas schwierig wurde. Aber als Linie bleibt jetzt, die zweite Frauenbewegung kämpfte gegen die Produktions- und Lebensweise des Fordismus. Das Ende, für das Ende wesentlich war die Einführung von Hightech und die damit einhergehende notwendig andere Produktions- und Lebensweise, die kurz gesprochen auf das einzelne Individuum setzt, das selbstbestimmt sein Leben managt, seine Gesundheit, seine Bildung und so weiter, alles was heute noch gilt und die Freiheit hat, Unternehmer zu werden und oder unterzugehen. Jetzt auch wurde deutlicher sichtbar, dass Frauenbewegung kein einheitliches Subjekt hatte. Differenzfeminismus, Diversity und so weiter, trat an die Stelle von Bewegungsforderungen, die ein Wir voraussetzten. Eine Reihe von Forderungen der Bewegung konnten im neoliberalen Hightech-Kapitalismus nützlich integriert werden. Nancy Fraser geht in ihrer jetzt gerade auf Deutsch übersetzten Text so weit, den Feminismus bzw. die Bewegung als Steigbügelhalter des Neoliberalismus zu bezeichnen. Ich habe mich mit ihr in diesem neuesten Argumentheft auseinandergesetzt. Das Merkwürdige, das mache ich aber jetzt nicht an der Stelle, das Merkwürdige aber war nicht eigentlich das Versickern der Frauenbewegung. Alle Bewegungen sind als solche zeitlich konzentriert, sie ebben ab, sie sind nicht organisiert, sie sind nicht zentriert, man kann sie nicht anstellen oder abstellen, sondern man kann das historisch verfolgen. Es gibt Bauernbewegungen so und so lang und dann wundert sich niemand, dass die plötzlich nicht mehr da ist. So ist es auch mit Frauenbewegung. Das Merkwürdige war ihre mehrfache Vernichtung nach ihrem Ableben. So eine Art Leichenschändung. Dies geschah in mehreren Ländern, den angloamerikanischen, den europäischen und besonders gut verfolgbar für uns, die wir Zeitgenossinnen jetzt allesamt sind, in Deutschland. Die drei Wellen später Vernichtung. Erst das FIT-Syndrom, Feminism is Dead. Dann die Kampagne gegen das Vermeintliche der Bewegung ab 2006. Geschah das in sämtlichen entscheidenden Medien in Deutschland, also Spiegel vorweg wie immer und Bild ihm folgend und dann Zeit und Frankfurter Allgemeine und Frankfurter Rundschau und bis hin in die kleinsten Medien. In einer ersten Welle wurden Zerrbilder produziert. Männerhass wurde als die dominante Regung der Frauenbewegung behauptet. Die Vertreterinnen von Feminismus grau, frustriert, lesbisch, niemals aus den lila Latzhosen herausgewachsen. Vor allem aber seien die Feministinnen lustfeindlich und beanspruchten allesamt eine Opferrolle für sich. Die Hauptbotschaft lautete, der Feminismus ist nicht nur tot, sondern er ist vor allem nichts für junge, genießende, aufbrechende Frauen, die Erfolg wollen. Er ist der Apfel, den man nicht essen sollte. Kurz darauf, nur wenige Wochen später, wendete sich, wir sind immer noch 2006, die Kampagne. Jetzt hieß es, Frauen haben die Macht bereits übernommen. In der FAZ zum Beispiel las man Dienstmädchen, Erzieherinnen, Stewardessen, man bemerke die Verachtung für alle diese Berufe, regieren das Volk in Talkshows, in Verlagen, kurz die gesamte Öffentlichkeit ist in Frauenhand. Männer müssen sich wehren. Wenn es nicht so lächerlich wäre, hätte man das Muster früher erkennen können. Sowohl in der jubiläumsgerechten 68er-Verfolgung und Verdrehung ihrer Impulse, als auch im zweiten und dritten Totschlag der Frauenbewegung geht es darum, jeden Keim von sozialistischer Hoffnung, der noch aufleben und Mut machen könnte, zu vernichten. Es muss endlich reiner Tisch gemacht werden. Aus der Verwirrung, was sollen denn eigentlich diese Kämpfe, wo es doch gar keine Bewegung mehr gibt, habe ich folgende These formuliert. Begleitend zum Auftauchen der Linken im Parlament und in Gesellschaft musste das Terrain bereinigt werden, damit da nicht so viel Auftreffstruktur mehr ist. Auf der Leerstelle mit 2E nach 1989 muss der Bauplatz freigeräumt werden, auf dem noch Restbestände sozialistischer Hoffnung herumliegen. Jetzt kann ein neuer Feminismus entstehen, ohne Erinnerung an die Befreiungsziele des Alten. Dazu muss man sich natürlich vergegenwärtigen, dass Geschichte sowieso ja nicht linear verläuft. Von dann bis dann hatten wir Frauenbewegung und ab da gab es Reaktion oder so ähnlich, sondern das Versicken oder Abebben von Frauenbewegung bedeutet ja nicht, dass alles Echo in den Köpfen und Herzen bereits getilgt ist, alle Wünsche erfüllt, alles eingemeindet und integriert ist. Es gibt Ungleichzeitigkeiten, die man, wenn man Politik macht, unbedingt studieren muss. Es gibt historische Blöcke, zum Beispiel in denen Traditionales beibehalten wird, also Kirche und CDU und die Teile des Staates. Ländliche Bevölkerung und so bilden einen starken Block, der an der traditionellen Figur der Hausfrau auch vom Fadismus festhält, mindestens was Normen und Werte angeht, womöglich auch was Lebensweise angeht. Die Dinge passieren also nicht so abrupt, sondern ungleichzeitig und auch in Wellen in der Wirklichkeit. Es gibt immer weiter Frauenunterdrückung und Befreiungsverlangen. Dieses kann dann zu neuen Päckchen verschnürt, das Erbe kann geteilt werden, dass es unschädlich wird für die Restauration von Gesellschaft. Auf der sozialistischen Leerstelle nach 89 kann also endlich ein neuer Feminismus, am besten gleich mehrere, errichtet werden. Ich skizziere holzschnittartig die drei Haupterbinnen aus der Frauenbewegung. Das ist interessant, den Stoff zu studieren, weil man die Aufstreffstrukturen dann mitkriegt, zum Beispiel wenn man so Kommentare, Leserbriefe und Meinungen zu alledem, jetzt zum Beispiel zur Krise und wie sind die Frauen betroffen, wenn man dieses studiert, das ist ungeheuerlich, was man sieht, was für ein Durcheinander von Gerechtigkeitsemotionen und rechtsgerichteten Ressentiments alle zusammen existieren, die, wenn man jetzt politisch eingreift, natürlich entschnürt und anders zusammengefügt werden müssen. Jetzt die drei Haupterbinnen am stärksten ist der konservative Feminismus der Ursula von der Leyen. Sie nennt das auch so. Sie verspricht oder nannte es so, als es anfing. Sie verspricht Kindertagesstätten und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und stützt sich somit auch auf die Bewegungsforderung nach Anerkennung von Hausarbeit und nach dem Recht auf Erwerbsarbeit. Konservativ ist auch die Linie des Müttergehaltes der Eva Herrmann, aufgenommen von Christa Müller. Ohne Zweifel sieht man darin, die Forderung nach Anerkennung der Erziehungsarbeit aus der Frauenbewegung und auch das Bestehen darauf, dass die Beziehungen zwischen Menschen ein Potenzial an Zukunft haben, selbst wenn Eva Herrmann behauptet, die Frauenbewegung hätte die Frauen um die lohnenden Jahre der Mutterliebe beraubt. Schließlich drittens der mit Thea Dorn, jetzt schon weniger, aber noch vor ein, zwei Jahren sehr stark, jetzt macht sie, glaube ich, nur noch eine Talkshow, also schließlich der mit Thea Dorn verknüpfte Elite-Feminismus, auch als Alpha-Mädchen vom Spiegel vermarktet, der auf die Leistungsfähigkeit von Frauen setzt. Auch Frauen können Präsidentinnen werden und so weiter, wenn sie nur alle Kräfte nach vorn, aufs Erklimmen der Karriereleiter richten, passend zur Selbstbestimmung und Individualisierung im Neoliberalismus. Aber auch dies kann noch auf die Energie setzen, mit der in der Bewegung versucht wurde, der systematischen Geringschätzung von Frauen weibliche Kompetenz und Leistungsfähigkeit entgegenzusetzen. Insofern erhält dieser Feminismus durch die Tatsache einer weiblichen Bundespräsidentin ein solides Fundament und auch von ihrem Regierungsstil kann man lernen. Alle drei Erben der Frauenbewegung, der Konservative, der von der Leyen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, der ebenfalls Konservative der Mütterlinie, sowie der Elitefeminismus setzen sich alle drei explizit von der Frauenbewegung ab, übrigens immer mit falschen Behauptungen über deren Impulse. Niemals wird von der Sehnsucht nach alternativer Gesellschaft gesprochen, stattdessen immer behauptet, die Frauen der Bewegung hätten sich allesamt als Opfer bejammert. Mich ärgert das besonders, weil ich schon 1980 Frauenopfer oder Täter als Thesenpapier geschrieben habe, wo ich die Frauen auffordere, einzugreifen und sich selbst als Täterin ihrer Geschichte zu fassen. Neu sei, selber eingreifen zu wollen. So entledigen sich die drei in ihrer Verstückelung des Erbes auch jeglicher sozialistischen Perspektive. Dass sie sich das Erbe teilen, macht, dass keine zusammenfassende Befreiungshoffnung entsteht. Das Vergessen sich legt über das Wollen, den Aufbruch, dass nur Spuren bleiben in der Gleichstellungskomponente, in derjenigen, die Frauen sichtbar machte und ihre Verdienste in der Geschichte als Einzelne hervorholte, gab es ganze Stränge, und vor allem derjenige, die darauf bestand, dass Geborgenheit, Glück im menschlichen Miteinander und Zusammenleben aus den Praxen von Frauen zu bergen sei. Das Problem, wie Rosa Luxemburg uns schon einschärfte, besteht in der Vereinseitigung, im Auseinanderreißen, in der Vereinzelung. Jedes für sich wird auf lange Sicht reaktionär. Daraus, falls diese Analyse stimmt, was tun? Es gilt also, das Erbe zurückzugewinnen, uns wieder anzueignen und zusammenzufügen zu dem, was wir feministisch nennen könnten und bejahen und was zumindest mit radikal-demokratischer Politik, also Gesellschaftsgestaltung von unten, einhergehen muss. Warum überhaupt? Das könnte ich jetzt mit langen Statistiken alle langweilen. Die Lage der Frauen weltweit zeigt schreiend, dass zum Beispiel die neueste Umfrage von Unifem, dass die Daten allseits auf der ganzen Welt zeigen, die Unterdrückung von Frauen herrscht nahezu ungebrochen fort. Zum Beispiel, das waren ganz lustige Sachen, das sind ganz wenige, die ich, weil es von 2008-09 ist, euch nenne. Auf 4 Männer in den Regierungen weltweit gibt es nur eine Frau, also 25%. Weltweit erzielen sie 17% weniger Einkommen bei gleicher Arbeit. 2/3 aller Frauen werden irgendwann in ihrem Leben Opfer sexueller Gewalt, 2/3. Jede 10. stirbt als Folge von Geburt oder Abtreibung. Die Schlussfolgerung in El País, der spanischen Zeitung, ist: Frauenbefreiung bleibt auf ewig eine Utopie. Meine rohe Begründung, also ausführlich belegt und, wie ich denke, historisch kritisch analysiert in dem Stichwort Geschlechterverhältnisse in diesem historisch kritischen Wörterbuch des Feminismus, lautet: Im Laufe der Geschichte, ich laufe jetzt zurück, analytisch, hat sich die Produktion der Lebensmittel über die des Lebens selbst gesetzt. Letztere wurde marginal, bei und unwichtig. Die kapitalistische Produktionsweise erzielt Profit auf Kosten der Arbeitenden und der Erde, wie Marx das im Kapital formuliert. Auch Frauen gehen als Rohstoff in die kapitalistische Entwicklung ein. Wie also weiter? Mit der offenkundigen gesellschaftlichen Notwendigkeit eines feministischen Standpunktes, der sich der Sache der Frauen gesondert annimmt, wenn auch mit allgemeiner Befreiungsperspektive, und der ebenso offenkundigen Besetzung des feministischen Feldes mit Konservativen und mit Herrschaftsinteressen. Das ist also die Lage jetzt. Was an solchen Stellen, wo die Dinge festgefahren scheinen, unbedingt Not tut, ist dialektisches Denken. Wo alles in Bewegung ist, sich stets ändert, hilft das gewöhnte metaphysische Denken, das sich am Wesen einer Sache oder auch eines Verhältnisses festhält, statt auf Veränderung und Veränderbarkeit zu setzen, nicht. Was gestern gut war und richtig, wendet sich heute schon gegen uns. Oder was schlecht schien, hat zugleich gute Seiten und so weiter. Dies im Fall des Feminismus zu studieren, erweist sich auch in unserem Fall als lehrreich. Die einzelnen Teile des neuen Feminismus sind nicht einfach abzulehnen, sondern vielmehr zusammenzubauen, anders zusammenzufügen. Der Wunsch nach Geborgenheit, nach Heimat, ist nicht für sich seinem Wesen nach reaktionär. Er kann verknüpft werden mit dem politischen Einsatz für eine andere Gesellschaft, mit dem Anspruch und der Verwirklichung eigener Entwicklung, mit dem Recht auf einen Erwerbsarbeitsplatz, der den Zugang zur Gesellschaft im Großen bedeutet und von persönlicher Abhängigkeit befreit. Ich sage das deswegen so betont, weil innerhalb linker Politik, in der ich mich bewege, gibt es eine ungeheuer starke asketischen Diskurs für alles, was Wohnung oder Heimat oder Geborgenheit heißt, sofort dagegen zu sein, weil sie das als reaktionär oder faschistoid empfinden. Aber das ist, bevor sie denken. Noch einmal zurück zu Marx. Obwohl Marxes Denken die Resurrektion des Leibes, Entfaltung aller Sinne, höchste Individualität, die Zurücknahme des Staates und ein Verhältnis des Menschen zum Menschen vorsah, welches im Verhalten der Geschlechter zueinander sichtbar werden sollte, verengte sich in der konkreten Analyse von Herrschaft sein Blick. Im Lohnarbeitsverhältnis sieht er den ehemaligen Geldbesitzer als Kapitalisten in die Fabrik voranschreiten, das ist aus dem Kapital jetzt, bedeutungsvoll, schmunzelt und geschäftseifrig der eine, scheu, widerstrebsam, wie jemand, der seine eigene Haut zum Markte getragen und nur nichts anderes zu erwarten hat als die Gerberei, folgt hinter ihm der Arbeitskraftbesitzer als Arbeiter. Freilich blickt Marx hier wiederum einseitig auf die Stätte der, wie wir es heute nennen, außerhäuslichen Erwerbsarbeit. Sonst hätte er, wie Nancy Herzog schon 1983 Nachdruck sehen müssen, dass der Zug an dieser Stelle gar nicht zu Ende ist, denn hinter dem Arbeiter steht abseits niedergedrückt von Einkaufstüten, Windeln und einem Baby im Arm seine Frau. Und schon müssen sie sich dieser Bepackung entledigen, um an seiner Stelle ihre Arbeitskraft zu verausgaben, an seiner Seite, da sie doch auch schon dieselbe, die Arbeitskraft, nur noch in sehr geringem Ausmaß zur Verfügung hat. Sozialistische, das gibt dann Teilzeitarbeit, ne, am Ende, könnt ihr ja selbst ergänzen. Sozialistische Perspektive in der Arbeiterbewegung nach Marx hieß nicht, den Bereich der Menschlichkeit und der Sorge um deren Nachwuchs und Zukunft in den Vordergrund zu rücken. Soweit Frauen eine eigene politische Anstrengung wert waren, ging es darum, sie Männern ähnlich in Effektivität, Produktivkrafterhöhung, Leistung, Erwerbsarbeit einzuschließen. Industrialisierung der Hausarbeit war die fortschrittlichste Devise. Später ging es darum, technische Hilfen in die Hausarbeit zu bringen und staatliche Einrichtungen als ihr Substitut zu fordern, damit Beruf und Familienarbeit vereinbar wären. Also frühe von der Leyen-Diskurs. Diese Bewegung ist nicht nur eine der Stellvertretung der Verfügung und Verwaltung, sie spricht selbst noch vom männlichen Standpunkt und Blick industrieller Produktion auf Frauenarbeit und Frauenleben. Wie der Ehemann widerwillig einiges als Pflichten im Haushalt übernimmt, wird Industrialisierung der Hausarbeit als Entledigung konzipiert, nicht als Vermenschlichung. Der Traum von einer Menschheit, die einander liebend, solidarisch, schöpferisch, sinnlich zugetan ist, entschwindet in die effektive Erledigung des Notwendigen. Es bleibt kein Rest und keine Zeit. Es gibt einen sehr schönen Roman von Baranskaya, der das aus der Sowjetunion berichtet. Der heißt, glaube ich, Minute um Minute. So wenig es nur darum gehen konnte, Frauen aus den Bereichen zu holen, in denen sie die nicht vorgesehenen Aufgaben uneingelöster Menschlichkeit erledigen sollten, um solcher Art eindimensionale produktive Welt zu ermöglichen, die ganze Gesellschaft eine einzige Fabrik, das ist eine ernsthafte Losung, so So wenig kann eine Lösung der Menschheitsprobleme darin bestehen, die sozialen Gestalten einfach ineinander zu schieben. In ihrer Fixierung auf je ein Geschlecht sind beide Menschen defizitär. Eine sich als feministisch verstehende Utopie setzt daher auf die Abschaffung dessen, was wir Geschlechter nennen, wie die sozialistische auf die Abschaffung der Klassen hoffte. Individuell bedeutet das, dass etwa die weiblichen Menschen sich zunächst als Menschen erfahren können, bevor sie sich als Frauen auf andere beziehen. Kulturell geht es darum, das gesamte Netz der Vergeschlechtlichung, das unsere Gesellschaften durchzieht, zu zerstören. Und strukturell wäre es an der Zeit, die unterschiedlichen menschlichen Belange, für welche jetzt die einzelnen Geschlechter stehen und die als getrennte Bereiche gewöhnlich wahrgenommen werden, so zusammenzufügen, dass soziale, ökologische, kulturelle, menschliche Entwicklung Perspektive ist und nicht unwahrscheinliches Beiprodukt. Dies ist die einzig mögliche und zugleich überlebensnotwendige Veränderungsarbeit, für die es utopischen Denkens bedarf. Daher bezieht Utopie Realität. Sie kann nur aus einem Feminismus formuliert werden, der Widerstand und auf der Suche nach Glück ist. Barbara Holland-Kunz hat das 88 so formuliert: Zwischen dem tödlichen Ende der Geschichte und dem utopisch visualisierten Ende der Vorgeschichte des Menschen steht die Notwendigkeit eingreifenden Denken-Handelns, militant, optimistisch, ideologiekritisch, utopisch, bewusst gewollt, real, möglich, hoffend, antikapitalistisch, antipatriarchalisch. Da war sie noch sehr radikal um die Zeit. Versuchen wir also, die Hartnäckigkeit, mit der sich Frauenbenachteiligung in Erwerbsarbeit und ihrer Einschätzung und Entlohnung über Jahrhunderte hält, anders auf die Spur zu kommen. Wenden wir uns jetzt dem aufdringlichen Befund der Arbeitsteilung im Großen der Gesellschaft zu. Ich komme jetzt zu meinem Vorschlag, der vorhin schon kurz genannt wurde. Nennen wir nicht das eine Arbeit, sobald es außer Haus geschieht, und das andere gar nicht. Oder eben geringschätzig Hausarbeit, wofern es im eigenen Heim stattfindet, sondern fragen, wie eigentlich die menschlichen Tätigkeiten insgesamt zueinander gestellt sind. Bei der Frage nach Geschlecht und Frauenarbeit sehen wir die eigentümliche Positionierung, die der Produktionssektor im umfassenden Sinn gegenüber dem der Reproduktion hat. Während es im Letzteren um das Wesentliche menschlichen Lebens, Geburt, Aufzucht, Sorge für Behinderte, Kranke, Alte, ja für die natürlichen Lebensbedingungen, also die Wiederherstellung der Natur geht, erscheint dieser Bereich unter kapitalistischen Verhältnissen als marginal unwichtig, ein Störfaktor oder als hoffentlich abnahmebereiter Konsumbereich. Über ihm bläht sich der Produktionssektor auf. Ich wiederhole das jetzt vom Anfang in der Annahme, dass es dann leichter verständlich bleibt, indem die Lebensmittel hergestellt und organisiert werden und ist bestimmend. Der Produktionssektor wird dominant, weil in ihm Profite gemacht werden, die Ziele kapitalistischen Wirtschaftens sind. Zugleich gibt es kein Leben ohne Lebensmittel. Das ist gegen die Vorstellung, man könnte ja dann den einfach abschaffen und nur auf den anderen setzen. Das geht nicht. Es gibt kein Leben ohne Lebensmittel. Insofern bilden die beiden Bereiche einen Trennungszusammenhang. Keiner kann ohne den anderen. Die Grenzen um die Bereiche sind scharf gezogen und bewacht. Man ist entweder zu Hause oder auf Arbeit. Wo man arbeitet, wie der Marx, ist man nicht zu Hause. Und wo man zu Hause ist, arbeitet man nicht, konnte Marx bei der Analyse der entfremdeten Arbeit sagen und fasste so das Auseinander von Kräfteverausgabung in der Lohnarbeit und Zielfindung im häuslichen Glück. Das ist in Anführung. Der Satz regte Feministinnen sofort auf, weil sie natürlich sehr wohl wussten, dass zu Hause gearbeitet wird, wenn auch nicht so sehr von Männern. Die feministische Kritik allerdings verfehlte damals, dass der Satz vornehmlich dem Trennungszusammenhang galt. Arbeit sollte so sein, dass man in ihr sich zu Hause fühlen könnte und dass zu Hause so das sinnvolle Arbeit stattfände. Das ist das Ähnliche wie mit Küche und Staat bei Brecht. Das hätte beides geändert, die Arbeit und das Heim und vor allem die Gewohnheit, sie einander entgegenzusetzen. Es hätte also die Durchquerung der Grenzen empfohlen. Der Blick auf das Zueinander, besser die Über- und Unterordnung der Bereiche von Produktion und Reproduktion, kann die Geschlechterfrage und die Hartnäckigkeit der Frauenbenachteiligung in den gesellschaftlichen Verhältnissen verorten und festhalten. Dabei hat sich unser Blick von der Fixierung auf Erwerbsarbeit gelöst, indem auch Reproduktionsarbeit als Arbeit diskutiert wurde und im Ineinander der Arbeitsarten treten jetzt weitere Tätigkeiten in den Blick, die wir zunächst aus rein logischer Operation, haltet mich, klopft mich bitte nicht dran fest, die wir zunächst ebenfalls als Arbeit bezeichnen, um den Skandal ihrer weitgehenden Nichtbehandlung zu verdeutlichen. Da ist die Arbeit an sich selbst die Möglichkeit, alle menschlichen Fähigkeiten, die jedem Individuum innewohnen, zu entfalten. Es geht ja auch darum, das eigene Leben als Kunstwerk zu begreifen und sich nicht einfach in den Konsumbereich abschieben zu lassen, als wäre Konsument eine mögliche Individualitätsform. Die Entfaltung eigener schöpferischer Möglichkeiten ist ein Ziel, das in der Diskussion um Frauenbenachteiligung in Arbeit und Lohn gewöhnlich gar nicht vorkommt. Und doch weiß ein jeder, dass die Geschichtsbücher wimmeln von den Taten und Künsten großer Männer, das ist jetzt ein Zitat von Rosa Luxemburg und nicht von Frauen, und wundert sich nicht genug. Und weiß auch auf den zweiten Blick, dass die Überforderung, die durch das leicht gesprochene Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das sozialdemokratische Erbe in der CDU entsteht, auf jeden Fall dazu führt, dass an so etwas wie kreative künstlerische Betätigung wie Klavierspielen oder Malen, Tanzen oder Dichten, Theaterspielen oder Singen, Forschen und so weiter nicht einmal zu denken ist. Vom lebenslangen Lernen schon gar nicht zu sprechen. Skandalisieren wir, dass so viele Menschen, insbesondere weibliche, ihr Leben nicht wirklich ausschöpfen. Dass diese Bereiche getrennt wahrgenommen und ihre Grenzen geschützt werden, dafür sorgt umfassend die einschneidende Trennung, die der Politik vom übrigen gesellschaftlichen Leben. Dass die Gestaltung der Gesellschaft eine eigene arbeitsteilige Funktion ist, ein Geschäft für Spezialisten, in das sich die kleinen Menschen nicht einmischen sollten, fällt spätestens in der Weltwirtschaftskrise als ungeheuerliche Trennung und also praktisch als Katastrophe in das Leben der Einzelnen. Die Trennung also der Ökonomie von der Politik, als hätte das eine mit dem anderen nichts zu tun, ist Grundlage, dass die vielen Menschen in einer Gesellschaft leben, für die sie unbefugt sind und deren Ungerechtigkeiten sie also passiv ertragen müssen. Soweit waren die Vorüberlegungen für das Projekt, was ich jetzt dann vorgeschlagen habe, welches ich die vier in einem Perspektive genannt habe. Hier habe ich ausgearbeitet, dass Politik heute vom Standpunkt von Frauen heißt, die vier Tätigkeitsbereiche zusammenzufügen, die Grenzen zwischen ihnen einzureißen, die entsprechenden Haltungen zu ändern. Das betrifft alle, also die Arbeit der Erstellung der Lebensmittel im weiteren Sinn, die heute in der Form der Erwerbsarbeit geschieht, die zugleich den Anteil am gesellschaftlichen Reichtum sichern soll. Dieses also ebenso als Menschenrecht zu behaupten, wie die Teilhabe an der Arbeit an Menschen und an Natur, heute als Reproduktionsarbeit bezeichnet, ein besonders scheußlicher Begriff, die Entwicklung eigener vielfältiger Fähigkeiten als Anstrengung und als Genuss und vor allem die politische Betätigung. Das Modell ist ein Eingriff ins Zeitregime der alltäglichen Lebensweise, in die Vorstellung von Gerechtigkeit, die auf die Teilung der Gesamtarbeit bezogen ist, ins Konzept der Menschenwürde, die sich auf erfülltes Leben bezieht und aufhört, eine bloß moralische Kategorie zu sein, und in der Vorstellung von Demokratie, die nicht auf der Basis von bloßer Stellvertreterpolitik denkbar ist, sondern als Beteiligung aller am politischen Leben der Gesellschaft. Das Konzept ist selbst eine Aneignung und Fortentwicklung von Luxemburgs revolutionärer Realpolitik. Es verbindet eine Perspektive, das integrierte Leben in allen vier Bereichen, mit alltäglicher Realpolitik. Insofern erhöht es die politische Handlungsfähigkeit in den Tageskämpfen um Reformen und verändert sie durch Ausrichtung auf die umfassende Perspektive. Vor allem arbeitet es gegen die Gewohnheit, sie bürokratisch fixiert ist, Politik in einzelne Ressorts aufzuteilen und sich dann gelähmt in einem jeden abzustrampeln und nicht zu erkennen, dass es gerade diese Aufteilung ist, die Herrschaft sichernd, die Fantasie lähmt und die Aufbruchsenergie einsperrt, Familienpolitik zum Beispiel, gepaart mit Jugend und Sport. Oder Arbeitspolitik ohne Lebensweise, Hartz IV, Ein-Euro-Jobs, Arbeitsämter zusammen. Selbstentwicklung kommt bestenfalls als Bildungspolitik in den Blick. Manchmal sogar jetzt neuerdings für Senioren, für die ansonsten Rentenpolitik zuständig ist und so weiter. Vom Standpunkt des gesamten Lebens und seiner menschlichen Führung wird die in der Politik um Arbeit, gehe ich jetzt kurz durch, Leitlinie die notwendige Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit für alle auf ein Viertel der aktiv zu nutzenden Zeit. Nehmen wir der Einfachheit halber an, es seien 16 Stunden am Tag, können wir uns nicht mehr als 4 Stunden in der Erwerbsarbeit leisten. Perspektivisch erledigt sich auf diese Weise Probleme von Arbeitslosigkeit, wir haben weniger Menschen als Arbeitsplätze, mitsamt Prekariat und Leiharbeit. Und so gesprochen gehen dann alle einer Teilzeitarbeit nach. Beziehungsweise der Begriff hat aufgehört, etwas sinnvoll zu bezeichnen. Und wir können uns konzentrieren auf die Qualität der Arbeit, ihre Angemessenheit an die menschliche Verausgabung ihrer Fähigkeiten. Für die Reproduktionsfamilienarbeit bedeutet dies zuallererst eine Verallgemeinerung. So wie niemand aus der Erwerbsarbeit ausgeschlossen sein kann, so auch nicht aus der Reproduktionsarbeit. Alle Menschen, Männer wie Frauen, können und sollen hier ihre sozialen, menschlichen Fähigkeiten entwickeln. Sie widmen sich der Arbeit an anderen Menschen, was wir als das Menschliche am Menschen zu nennen gewohnt sind und was Marx dazu brachte, mit Fourier zu erkennen, dass der Grad der weiblichen Emanzipation das natürliche Maß der allgemeinen Emanzipation sei, weil, Zitat jetzt, hier im Verhältnis des Weibes zum Mann, des Schwachen zum Starken, der Sieg der menschlichen Natur über die Brutalität am evidentesten erscheint. Weil, wenn auch die Schwächeren in gleichem Maße wachsen können, das wahrhaft Menschliche sich zeigt, wozu auch die Liebe gehört, denn es entscheidet sich am Verhältnis des Mannes zum Weibe, inwieweit das Bedürfnis des Menschen zum menschlichen Bedürfnis geworden ist, inwieweit er in seinem individuellen Dasein zugleich Gemeinwesen ist. Der Satz hört sich ein bisschen rätselhaft an, weil er spricht, dass individuelle Entwicklung und gesellschaftliche Entwicklung in eins fallen. Es ist der Sinn der 4-in-1-Perspektive, die Verknüpfung der Bereiche als notwendige Grundlage einer emanzipatorischen Politik zu fassen. Und in dieser tauchen jetzt die Frauen anders auf als üblich, diesmal an Schlüsselstellen. Die Perspektive kann derzeit vom Frauenstandpunkt gesprochen werden, weil sie es sind, die den Reproduktionsbereich, also den Standpunkt des Lebens, so wichtig nehmen, dass sie ihn nicht vergessen können, wenn sie ihre individuellen Leben planen. Sie sind es zugleich, die den Erwerbsarbeitsbereich nicht so wichtig nehmen, dass sie ihn allein für das Zentrum halten können. Und also zusammenbrechen, wenn sie da drin plötzlich nicht vorgesehen sind. Es ist dringlich, dass sie mit der Selbstaufopferung aufhören und ihre eigene Entfaltung in eigene Hände nehmen. Sie müssen sich in die Politik einmischen, weil sie für die Gestaltung ihres und anderer Leben den Staat von unten nach oben umkehren müssen, wie Brecht dies sprach. Keiner der Bereiche sollte ohne die anderen verfolgt werden, weil es sonst reaktionär wird. Was eine Politik und zugleich eine Lebensgestaltung anzielt, die zu leben umfassend wäre, lebendig, sinnvoll, eingreifend und lustvoll genießend. Das ist natürlich kein Nahziel, nicht hier und heute sofort durchsetzbar, doch kann es als Kompass dienen für die Bestimmung von Nahzielen in der Politik, als Maßstab für Forderungen, als Basis von Kritik, als Hoffnung, als konkrete Utopie, die alle Menschen einbezieht und in der endlich, jetzt kommt wieder Marx, die Entwicklung eines jeden Einzelnen zur Voraussetzung für die Entwicklung aller werden kann. Jetzt kommt ein Nachtrag. Ausgerüstet mit all diesen Vorüberlegungen habe ich dieses vorgetragen, um die neue Partei Die Linke davon abzubringen, sich eine feministische Partei zu nennen und gleichzeitig Frauen bestenfalls als Petersilie in ihrem Programm zu haben. Also so die einzelnen Punkte enden dann immer damit und Geschlecht. Oder so, das nenne ich Petersilie, wenn die in sich gleich bleiben, hinten ist und Geschlecht. Ich habe das in der Fraktion und im Vorstand vorgetragen und wurde dann beauftragt, zur Stützung des Feministischen im Programm einen Wissenschaftlerinnenkreis zusammenzurufen, die jetzt diese Programmdiskussion begleiten. Ich erzähle jetzt nicht, wie das nicht gelungen ist. Das können wir ja dann noch diskutieren. Aber als es nicht gelang, erinnerte ich mich daran, wie ich in den 80er Jahren auch schon einmal vollkommen einsam war mit meinem marxistischen Feminismus oder feministischen Marxismus, und zwar allseitig einsam. Niemand irgendwie, der sich mir anschloss, und wie ich dann dachte, das kann irgendwie so nicht sein, das liegt wahrscheinlich an Deutschland. Du musst international werden. Und ich habe die Europäische Feministische Linke gegründet, die sich über 9 Jahre lang außerordentlich erfolgreich in allen europäischen Großstädten getroffen und ist jetzt noch miteinander verknüpft und verbandelt. Wir wollten das natürlich global machen, aber wir hatten nicht das Fahrgeld. Das reichte gerade für Europa. Jetzt ist das anders geworden. Wir haben Hightech. Wir können sofort global einsteigen über Internet. Also habe ich eine Umfrage gemacht in praktisch allen größeren Ländern der Welt. Wie wäre eigentlich ein linkes feministisches Projekt heute von eurem Standpunkt aus? Das kann ich euch natürlich jetzt nicht gänzlich vorstellen. An der Drucklegung des Rücklaufes arbeite ich noch. Das kommt jetzt in den nächsten Wochen. Ich wollte nur einige Linien davon sagen. Ich habe erst 100 feministische Marxistinnen. Die kenne ich natürlich alle, weil die nicht so reichlich sind in der Welt. Habe ich angeschrieben und auch sie gebeten, ihre Freundinnen mit aufzunehmen, wie sie sich das vorstellen und ihnen kurz dargestellt, worum es geht. Es waren 100 und es kamen sofort etwa 50 zurück mit großer Begeisterung und mit unglaublich unterschiedlichen Projekten. Es war so etwas wie ein Cahier de Doléances, also jede wollte irgendetwas anderes in eine linke Politik bringen. Ich wusste nicht richtig, wie ich das zusammenbündeln sollte, bis ich erkannte, dass sie mehrere Linien alle gemeinsam haben. Eines ist, dass sie alle von Sozialismus sprechen, als wäre das kein Tabuwort für sie. Also alle, die nicht in Deutschland sind, sprechen einfach von einer sozialistischen Perspektive, die wir brauchen und also, dass wir antikapitalistisch gemeinsam arbeiten. Die Einzelforderungen gingen von AIDS-Bekämpfung bis über Gewaltbekämpfung bis zur Schulspeisung oder Ähnlichem, war also riesig breit. Das gemeinsame Verbindbare war, dass sie alle es ungeheuer gut fanden, sich politisch einzumischen und fasziniert waren von der Idee, dass es in Deutschland eine Partei gäbe, in der man Feminismus diskutieren kann. Sie sagten nicht durchsetzen. Diskutieren, es ging ja um Diskussion. Ich sage jetzt Diskussion. Gibt es ja. Ne? Der man das überhaupt diskutieren kann. Was gleichzeitig allen gemeinsam war und was ich gelernt habe daraus, was ich weiter ausbauen muss, ist ein weiterer antimetaphysischer Schub. Ich will damit sagen, dass sie keinesfalls Feminismus vorausgesetzt haben, sondern Feminismus als ein Projekt, an dem wir alle beteiligt sind und so wie wir arbeiten, so wird er sein. Wir haben also Verantwortung dafür, was das eigentlich sein könnte. Das Wir ist wieder zu entwickeln, um unsere Verantwortung zu bezeichnen. Und es ist eine vor allen Dingen eine Bündnispolitik. Und ein Verständnis für Bündnispolitik herzustellen, welches nicht auf Vereinheitlichung aus ist, sondern welches endlich erkannt hat, dass die Unterschiedenheit und der Streit das Leben von Bündnissen ausmachen und die also lebendig halten. Streit und Solidarität sind also Lebenselixiere für ein solches feministisches Bündnis. Das Weitere, was mich erstaunt hat, dass es von Westafrika, Südafrika über Australien nach Kanada oder Finnland allgemein klar war, dass wir um Begriffe streiten müssen. Dass Begriffe uns dermaßen enteignet sind, dass wir, und zwar meist neoliberal angeeignet, dass wir nicht mehr sprechen können, sondern dass ein allgemeines Schweigen sich ausgebreitet hat. Die sind rückzugewinnen und dabei war das für mich Erstaunlichste, dass der Begriff der Familie zurückgewonnen werden sollte und radikalisiert werden in der Politik, weil im Familienbegriff ja eingesperrt sind alle diese Hoffnungen auf ein solidarisches Zusammenleben ohne Herrschaft. Damit meinen Sie natürlich nicht die Neckermann-Kleinfamilie, sondern der Gedanke, dass man miteinander ohne Profit- und Nutzengedanken versucht, das Leben gemeinsam zu gestalten, etwa so. Was ich auch noch gelernt habe, ist im Wesentlichen von Judith Butler, dass wir eine schärfe antistaatliche Politik aufnehmen sollten, weil die Politik, die staatlich formuliert wird, zum Beispiel, was sind Staatsbürgerrechte, die voraussetzen, was ein Bürger ist, was ein Staat ist, was Rechte sind, dazu führt, dass einzelne Gruppen marginalisiert werden und in diesen Marginalisierungs- oder Prekarisierungsprozessen eine Macht ausgeübt wird, die verhindert, dass wir gemeinsam Gesellschaftsgestaltung in die Hände nehmen. So, an der Stelle höre ich jetzt auf.